Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Ja, mit der Bodenkunde ist es so eine Sache. Es gibt Leute, denen fällt es ziemlich leicht, in die Bodenkunde reinzukommen, Bodenkunde zu lernen. Und es gibt aber auch Leute, die haben da so ihre Schwierigkeiten im Studium oder vielleicht auch in der Ausbildung. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, auf die wir ja nicht in dem nötigen Detail gerade eingehen können. Aber möglicherweise ist auch ein Grund dafür, dass die Bodenkunde an den Schulen eine relativ geringe Rolle spielt, zum Beispiel im Rahmen des Geografieunterrichts. Deswegen ist es für uns heute mal interessant, uns ein Programm anzugucken, wo die Bodenkunde tatsächlich auch an die Schulen geholt wird und wo jungen Lernenden auch schon die Möglichkeit gegeben wird, wissenschaftliche Daten zu sammeln, auszuwerten und sozusagen forschend die Bodenkunde zu lernen. Und dazu habe ich die digitale Bodenprofilgruppe heute hier ausgestattet. So voll war sie, glaube ich, noch nie, mit Expertinnen und Experten, die genau das umsetzen. Und wir beginnen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Frau Raffler, Sie sind die erste Expertin in dieser Runde und ich würde Sie einmal bitten, sich ganz kurz vorzustellen.
Ja, danke, Herr Genzel, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein bei dem Soilcast. Ich bin PR-Referentin am Hector-Institut für empirische Bildungsforschung an der Uni Tübingen. Hier bin ich für die PR und die Öffentlichkeitsarbeit des Programms der Hector-Kinderakademien tätig.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Hector-Kinderakademien, die werden in diesem Gespräch eine Rolle spielen. Wir werden auch über die Hector-Kinderakademien sprechen, was dort eigentlich gemacht wird und wie das umgesetzt wird. Jetzt aber nochmal zu Ihnen persönlich, Frau Raffler. So Öffentlichkeitsarbeit begleitet Sie ja schon Ihr gesamtes Berufsleben bis dahin, wo Sie eben heute arbeiten. Was fasziniert Sie eigentlich so daran? Warum haben Sie diesen Berufsweg verfolgt?
Also ich bin Medienwissenschaftlerin, habe auch an der Universität Tübingen studiert, hatte dann verschiedenste Stationen in München und bin dann doch wieder zurück zu meiner Alma Mater gekommen, wo ich in der PR und Wissenschaftskommunikation jetzt tätig bin. Und was fasziniert mich? Also vor allem drei Dinge. Die Möglichkeit, kreativ zu sein, die Möglichkeit, Strategisches umzusetzen beziehungsweise strategisch zu denken und dann natürlich der Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Institutionen, dieses Gemeinschaftliche an der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Aspekt, der mir auch sehr zusagt und die Möglichkeit eben diese drei Komponenten in einem Beruf zu verbinden und es wird nie langweilig, es passiert immer wieder Neues, jetzt aktuell mit diesem Citizen Science Projekt, in das wir involviert sind, über das wir noch sprechen werden. Es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, kreativ, strategisch und kommunikativ zu sein, ja.
Das ist ein sehr schönes Plädoyer für Ihren Beruf, wie ich finde. Und Sie sind hier sozusagen unsere Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitsexpertin. Schön, dass Sie da sind, Frau Raffler. Und die digitale Bodenprofilgrube ist noch mit zwei Herren bestückt, die auch kommunizieren, allerdings vielleicht in einem anderen Rahmen. Und ich möchte da beginnen mit Herrn Steffen Seitz. Herr Seitz, stellen Sie sich doch gerne mal vor, wer sind Sie eigentlich und was machen Sie so?
Vielen Dank für die Einladung heute. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der AG Bodenkunde und Geomorphologie in Tübingen an der Uni. Und ich bin in mehreren Forschungsprojekten involviert, die sich mit Ökosystemforschung, vor allem mit Bodenerosionsprozessen und Landschaftsentwicklung befassen. Und gleichzeitig auch im Bereich Lehre gebe ich Kurse zur Bodenkunde und zur Geomorphologie.
Sie sind also, man kann das so sagen, klassischer Wissenschaftler, klassischer Bodenkundler, der an der Universität arbeitet. Und ich habe gesehen, Sie halten jetzt seit 2011 eben zahlreiche Lehrveranstaltungen, sowohl theorielastige Vorlesungen und Seminare, als eben auch Exkursionen tatsächlich im Gelände. Haben Sie einen Erfahrungswert? Wie kann es denn eigentlich gelingen, Bodenkunde gut zu vermitteln? Haben Sie da ein Patentrezept für uns?
Vielleicht kein Patentrezept, aber es gibt sicher ein paar Hinweise, wie man es gut oder besser machen kann. Und Sie hatten gerade am Anfang schon erwähnt, dass die Bodenkunde teilweise von Erstsemestern ja manchmal etwas sperrig empfunden wird vielleicht. Also ist erstmal so ein Bereich, wo viele aus der Schule keinen Kontakt hatten oder auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, da reinzukommen. Und da ist für mich persönlich immer wieder gut zu sehen, dass die praktische Herangehensweise wichtig ist. Also, dass man wirklich nicht nur im Vorlesungssaal sitzt, sondern dass man eben Boden anfasst, dass man ins Feld geht, Feldaufnahmen macht, Bodenprofilbeschreibung im Gelände macht, das in Exkursionen einbindet. Ausbildung am Bohrstock mache ich gerne. Also, ich bin oft so ein Pirkauer Bohrer, sagt man ja in der Bodenkunde, dabei. Und dann lass die dann einfach mal selbst machen. Und dann merkt man eigentlich, dass die Studierenden überrascht sind, wie interessant das ist. Also, wenn sie dann die Farben beschreiben müssen und sehen, okay, das ist ja wirklich bunt hier unten. Und dann weckt man da sehr viel mehr Interesse, als wenn man das jetzt nur rein biochemisch oder pädologisch in der, irgendwie an der, ja, in Folien herleitet. Also das ist, finde ich, sehr wichtig.
Das sind tolle Ansätze. Wir versuchen das ja hier im Podcast auch immer ein Stück weit so zu machen, dass wir eben auch viel aus der Praxis zehren und viel beschreiben und erklären. Vielen Dank für diesen Erfahrungswert, den Sie hier mitbringen. Und ein weiterer Wissenschaftler hier in dieser Runde ist der Herr Thomas Schulten. Herr Schulten, stellen Sie sich auch gerne vor.
Ja, das tue ich gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank für diese Einladung. Ich bin Bodenkundler eben auch hier an der Universität Tübingen. Ich leite hier den Lehrstuhl für Bodenkunde und Geomorphologie und beschäftige mich in der Forschung aktuell sehr stark mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bodenmodellierung. Wir arbeiten sehr viel über die Bodenentwicklung in extremen Umwelten, also zum Beispiel in der Antarktis oder im Himalaya oder auch in den Anden, wo es darum geht zu fragen, was war am Anfang, wo war der Beginn der Entwicklung unserer Böden. Und dann gemeinsam mit Herrn Seitz, er hat das eben schon angeführt, das Thema Bodenerosion, der Zusammenhang mit der Vegetation, also wie schützt die Vegetation den Boden, ist ein wichtiges Thema und das dann auch verbunden mit anwendungsbezogenen Aspekten, also zum Beispiel Fragen zum organischen oder konventionellen Landbau.
Das heißt, auch Sie sind, genau wie Herr Seitz, klassischer Wissenschaftler hier in dieser Runde. Und Sie und Herrn Seitz, Sie haben eins gemeinsam. Sie haben ja beide offensichtlich den Einstieg in die Bodenkunde geschafft. Ihnen ist es lernend gelungen, da einzusteigen und da ja auch einige Erfolge dann tatsächlich zu verzeichnen. Sie haben aber von uns allen hier, glaube ich, die längste Lernbiografie. Deswegen frage ich Sie als Lerner, wie war denn Ihr Einstieg eigentlich in Ihr Leben als Lerner und welche Schwierigkeiten sind Ihnen da möglicherweise auch begegnet? Was hat es Ihnen möglich gemacht, in die Bodenkunde lernend gut einzusteigen?
Ja, warum Boden? Also eigentlich begann das schon als kleines Kind, als kleiner Junge zur damaligen Zeit. Ich war jeden Nachmittag draußen, nicht nur ich, die ganze Siedlung. Und wir waren eigentlich immer mit Boden unmittelbar in Kontakt, ob wir damit gespielt haben, ob wir das geformt haben, ob wir Rutschbahnen auf Erdhügeln gebastelt haben. Wir waren immer in Kontakt mit Boden. Es war eine ländliche Siedlung und das war eigentlich stetiges Lernen mit der Natur und mit der benachbarten Baustelle, wo gerade neue Häuser gebaut wurden. Das war eigentlich, würde ich heute sagen, tatsächlich ein für mich sehr wichtiger Ausgangspunkt. Ja. Der Teutoburger Wald war im Hintergrund, am Horizont sozusagen meiner kindlichen Welt. Und ich erinnere mich noch sehr gut, sehr früh wollte ich schon unbedingt wissen, warum es denn jetzt da einen Berg gibt und wo wir waren, dass er, heute weiß ich, dass man das Tal nennt, also ein flacher Bereich war. Ja. Das fand ich super spannend und dann auch noch die Ackerflächen, die mal hell und mal dunkel waren. Damals wurde ja noch viel mehr geflügt und die Flächen waren über das Jahr viel länger unbewachsen, so dass dieser Farbeindruck vielleicht noch stärker war als heute, wo wir viel mit Zwischenfrüchten und so arbeiten. Das war, was mich einfach interessiert hat. Also und das habe ich mein Leben lang eigentlich so durchgetragen. Ja. Ich bin sehr stark naturwissenschaftlich orientiert, auch in der Schule und danach. Aber ich fand immer Chemie, Bio, Physik, Mathe super interessant. Und was macht man? Man sucht sich was, wo alle vier, wenn man so will, eine Rolle spielen. Und das ist im Boden exemplarisch so.
Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Lernbiografie. Sie haben da, glaube ich, schon zwei wichtige Sachen angesprochen. Ja, Sie, und das haben wir tatsächlich auch gemeinsam, Sie und ich, stammen aus einer ländlichen Umgebung. Das heißt, Sie sind ja schon in eine Umgebung reingeboren, dort aufgewachsen, die eben eindeutig durch ganz viel Natur geprägt ist. Ja, wo man auch möglicherweise versucht, es sich zu fragen, wie bestimmte Zusammenhänge sind, wie die Dinge einfach zusammenwirken und zusammenhängen. Und das Zweite haben Sie angesprochen, das ist eben persönliches Interesse. Und das wissen wir, dass persönliches Interesse eben eine wichtige Grundlage ist für das Lernen. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich nicht alle Kinder dieselben Ausgangsvoraussetzungen haben, dass es zum Beispiel Kinder gibt, die in einem städtischen Umfeld aufwachsen, die möglicherweise nicht ganz so viel Berührungspunkte mit der Natur haben, mit den Böden etc. Und da kommen die Hector-Kinderakademien ins Spiel. Weil die Hector-Kinderakademien, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon vorweggreifen, sich eine genaue Zielgruppe gesetzt haben von Kindern, aber auch Kinder abholen, die zum Beispiel in städtischen Kontexten aufgewachsen sind und wo möglicherweise nicht so viele Berührungspunkte sind mit Boden oder mit natürlichen, naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Und wir werden jetzt im nächsten Teil dieses Gesprächs einmal über die Hector Kinderakademien sprechen und uns zunächst mal die Frage stellen, Frau Raffler, ich glaube, da sind Sie die richtige Ansprechpartnerin. Wer oder was sind eigentlich die Hector Kinderakademien? Klären Sie uns gerne mal auf.
Ja, gerne. Also die Hector Kinderakademien sind ein landesweites Förderprogramm und Sie haben es schon richtig gesagt, wir haben eine ganz spezielle Zielgruppe. Und zwar bieten wir ein Förderprogramm für besonders begabte und hochbegabte Grundschulkinder in Baden-Württemberg. Das heißt, diese Kinder bekommen zusätzlich zu den Inhalten, die sie in der Schule lernen, nochmal eine ganze Bandbreite an MINT-Kursen angeboten. Also ein außerschulisches Angebot bieten wir an, wo die Kinder dann nochmal in die Tiefe gehen können in verschiedenen Fachbereichen und viel auch auf der praktischen Seite machen können. Also wir haben ja diesen Kurs An die Schaufeln fertig los, über den wir später noch sprechen werden. Das ist einer der vielen Angebote, die wir haben. Wir haben Robotikkurse, wir haben Mathekurse im Angebot. Und diese Kurse sind eben verteilt auf ganz Baden-Württemberg, auf knapp 70 Hector Kinderakademien im städtischen Raum, aber auch im ländlichen Raum. Und hier können die Kinder, die eben ein besonderes Angebot benötigen, auch dieses bekommen.
Sozusagen um einmal natürlich ein gewisses Interesse abzuholen und zum anderen eben auch zu fördern. Ja, wenn ich das so richtig verstehe. Also wirklich genau. Auch bestimmte Anlagen zu fördern und weiter auszubauen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Hector Kinderakademien, das ist nicht irgendein Gebäude, was eine festgelegte Adresse hat oder so. Es ist keine Akademie in diesem Sinne, sondern es ist tatsächlich ein Förderprogramm. Es ist ein Bildungsprogramm, was baden-württembergweit angelegt ist. Und solche Programme haben natürlich auch bestimmte Ziele. Frau Raffler, welche Ziele werden denn eigentlich im Rahmen der Hector Kinderakademien verfolgt?
Bevor ich auf die Ziele zu sprechen komme, gebe ich Ihnen einfach nochmal so eine Hausnummer, wie groß eigentlich die Hector Kinderakademien sind, weil Sie es ja gerade schon angesprochen hatten, dass es nicht Gebäude sind, sondern es gibt knapp 70 Akademien verteilt über das ganze Bundesland. Es nehmen jährlich knapp 23.000 Kinder an diesen Kursen und an diesem Angebot teil. Also es ist wirklich ein großes Projekt, ein großes Förderprogramm. Und unser Ziel ist es, besonders begabte und hochbegabte Grundschulkinder optimal zu fördern. Das heißt eben über den klassischen Unterricht hinaus zu fördern, damit ihre Fähigkeiten, Interessen und Potenziale bestmöglich entfaltet werden können. Und übergeordnet kann man sagen, geht es um Bildungsgerechtigkeit. Also auch besonders wissbegierige Kinder sollen eben eine bestmögliche Förderung bekommen und diese können sie bekommen unter anderem durch ein Programm, was eben speziell auf begabte und hochbegabte Kinder, Grundschulkinder ausgerichtet ist.
Und die Hector Kinderakademien haben sich bestimmte Zielen, bestimmte Leitgrundwerte auf die Fahnen geschrieben. Kann man das so sagen? Welche Ziele werden denn explizit von diesem Projekt verfolgt?
Also das übergeordnete Ziel ist die Bildungsgerechtigkeit, dass eben auch die Kinder die entsprechende Förderung bekommen, die sie benötigen. Und hier bei der wissenschaftlichen Begleitung am Hector-Institut, hier wird durch die Bildungsforscherinnen und Forscher sichergestellt, dass das Kursangebot, was die Kinder bekommen, wissenschaftlich begleitet wird. Es wird stetig evaluiert. Das heißt, die Kurse, die Kinder angeboten bekommen, also der Großteil der Kurse, die sogenannten Hector-Core-Courses, fußen auch auf sozusagen einer wissenschaftlichen Basis. Es sind nicht Angebote, jetzt sozusagen, die nur für die Freizeit entwickelt wurden, sondern es ist wirklich wissenschaftlich fundierte Fördermaßnahmen für die Zielgruppe begabte und hochbegabte Kinder.
Das heißt, Sie haben ein gewisses Kursangebot. Das steht nicht für sich, sondern das wird immer wissenschaftlich begleitet. Er wird auch unter lerntheoretischen Aspekten evaluiert und ständig fortentwickelt. Kann man das so sagen?
Ja. Also es gibt eine ganze Reihe an Kursen, die Hector Core Courses, die sind unter wissenschaftlicher Beobachtung und Evaluierung und die werden an den Hector Kinderakademien, eigentlich an allen Hector Kinderakademien angeboten, ja.
Und allen Kursen ist aber gemeint, dass die natürlich interessengeleitet von den Kindern beziehungsweise von bestimmten Gruppen ausgewählt werden können. Das heißt, da gibt es keine Verpflichtung, alle Kurse zu absolvieren, sondern die werden interessengeleitet ausgewählt.
Genau. Es gibt größere Akademien, es gibt kleinere, es gibt bei einigen Akademien ein größeres, breiteres Angebot, je nachdem, wie viel Kursleiter auch zur Verfügung stehen. Aber das Angebot Also der Schwerpunkt des Angebots sind die MINT-Fächer.
Das ist ein sehr, sehr interessantes Angebot auf jeden Fall, auf das wir gleich noch ein bisschen detaillierter im Rahmen eines Kurses an die Schaufel und fertig los eingehen werden. Wie sieht denn eigentlich so ein Kurs detailliert aus? Ja, jetzt hatten Sie schon gesagt, Frau Raffler, natürlich, dass die Kurse auch wissenschaftlich begleitet werden. Und da sind wir an der Universität Tübingen gelandet. Ne? Bezogen auf diesen Kurs, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen, ist die Universität Tübingen eben ein Partner, ist eine Kooperation zustande gekommen. Und Herr Scholten, ich glaube, Sie sind da der richtige Ansprechpartner. Wie ist denn da eigentlich der Draht entstanden? Wie sind Sie zu den Hector-Kinderakademien gekommen und wie ist das Ganze zusammengewachsen?
Ja, hier an der Universität Tübingen schon seit längerem gibt es ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk mit einer integrierten Doktorandenausbildung. Und in diesem Forschungsnetzwerk verfolgt man das Ziel, wissenschaftlich belastbare Ergebnisse aus der Bildungsforschung zu gewinnen, um solche Bildungs- und Lernprozesse besser zu verstehen und auch öffentlich verständlich zu machen. Ja. Dieses Netzwerk vom Kollegen Ulrich Trautwein geleitet, dieses Netzwerk hat nun auch eine Verbindung zum Hector-Institut für empirische Bildungsforschung. Und im August 2020, ist also jetzt schon einige Jahre her, wendete sich dann Frau Julia Lange als Promotionsstudentin in diesem Kontext eben an mich mit der Frage, ob man hier zusammenarbeiten können. Und es ging insbesondere um empirische Bildungsforschung, wie gerade schon erwähnt, ja, aber auch um die soziologische und die pädagogisch-psychologische Seite dieser Sache. Ja, ich bin neugieriger Mensch. Da war ich natürlich direkt mit offenen Ohren dabei. Und Frau Lange hat mir das dann erklärt. Und es hat dann sehr bald ein erstes Treffen mit Frau Lange, aber auch mit Herrn Trautwein, seinem Kollegen Herrn Nagengast, noch ein, zwei Leuten gegeben, wo wir uns zusammengesetzt haben und eruiert haben, ob nicht das Thema Boden ein sehr interessantes Thema sein könnte. Einmal für die Hector-Kinderakademie, also ein Thema, was man bereits Kindern im Grundschulalter nahebringen kann, aber genauso ein geeignetes Thema, um die Effekte so einer Sache wissenschaftlich zu untersuchen. Also was bringt das? Was kann man den Kindern beibringen? Welche dauerhaften Veränderungen stellen sich ein oder eben auch nicht? Ja. Und aus dieser Neugier und aus diesem Zusammenspiel mit LEAD, so heißt diese Schule oder dieses Forschungsnetzwerk, daraus begann dann die Mitarbeit. Ja. Und als nächstes kommt dann Herr Seitz ins Spiel, der in enger Zusammenarbeit mit Frau Lange dann ganz viel dieser konkreten Zusammenarbeit entwickelt und gestaltet hat.
Ja, Herr Seitz, erzählen Sie gern, wie ging es dann vonstatten? Was haben Sie dort zusammen auf die Beine gestellt?
Ja, wir haben uns dann zum einen mal getroffen und dann wurde das vorgestellt. Ich fand das direkt sehr spannend, erstmal so rein pragmatisch gesehen, um unseren Datensatz zu erweitern. Wir haben ja schon mit dem TBI auch gearbeitet und in anderen Ökosystemen, in China zum Beispiel, in einem Baumdiversitätsexperiment und hier über diese Citizen Science war natürlich die Möglichkeit gegeben, diesen Datensatz jetzt auch für einen deutschen, also für mitteleuropäischen Ökosysteme zu erweitern und sehr viel mehr Daten aufzunehmen, als es jetzt für einen einzelnen Wissenschaftler auch einfach möglich ist. Und dann kam dazu eigentlich als noch wichtigeren Punkt, dass man eben dann auch Zugang zu Kindern eben in Schulen bekommen hat und hier nicht nur quasi die Arbeit mitnimmt, die leisten, sondern eben auch hier sehr frühzeitig schon das Thema Boden ins Blickfeld von Kindern bringen kann, von Schülern bringen kann, die das vielleicht gar nicht so normalerweise bekommen würden. Und dieses Bewusstmachen, auch der Gefährdung von Böden, der Notwendigkeit von Bodenschutz, das fand ich sehr spannend, dass man das hier so mit zusammenbringen konnte. Und dann kam für mich auch noch dazu, dass das von Anfang an durch Hector sehr gut und auch sehr engagiert organisiert wurde. Also Frau Lange als auch der Herr Trautwein, die haben das sehr gut gemanagt oder managen es heute noch sehr gut. Und das hat auch eine gewisse Langzeitperspektive, dass man das nicht nur einmal macht, sondern dass man hier wirklich auch eine längere Zeit eben Daten aufnehmen kann und mit den Kindern arbeiten kann. Und das fand ich schon auch sehr spannend, das zu tun einfach.
Also für Sie in der Motivationslage natürlich der Klassiker, Daten aggregieren. Es ist aber nicht das Einzige, sondern Sie als Hochschulmitarbeiter haben natürlich auch immer viel auf dem Zettel. Das ist ja auch natürlicherweise eine Beschäftigung, wo Sie auch sehr viel zu tun haben. Und Sie sind aber auch motiviert quasi, mitzuverfolgen und zwar auf höchstem Niveau, wie Kinder lernen, in die Bodenkunde einzusteigen und eben auch die Erfolge zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt ist natürlich meine Frage, jetzt kennen wir ungefähr die Motivationslagen. Was hat Sie dazu geführt, eigentlich mit den Hector Kinderakademien zusammenzuarbeiten? Aber wie sieht denn jetzt diese Zusammenarbeit aus? Ich habe mir im Vorfeld schon sagen lassen, dass die Kinder zum Beispiel nicht in jeder Sitzung natürlich an die Hochschule kommen. Das könnten sie ja sicherlich kapazitär auch gar nicht leisten, diese Kurse selbst zu stemmen. Aber was macht die Universität Tübingen und was steuern die Hector Kinderakademien bei? Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Genau, also die Kinderakademien oder das Institut für empirische Bildungsforschung ist ja auch Teil der Universität Tübingen. Die haben die Kurse eben vorbereitet, organisiert. Die planen diese Kursmaterialien, erstellen die Kursmaterialien, versenden die. Und wir haben das jetzt von unserer Seite fachlich begleitet. Wir haben die gegengelesen. Wir haben geschaut, dass das fachlich bodenkundig korrekt ist. Haben geholfen, Methoden zu finden, die man auch einfach auf dem Niveau von Schulkindern eben anwenden kann, die auch lernen und entsprechend nutzen können. Wir sind nach wie vor Ansprechpartner für bodenkundige Rückfragen. Also wir kriegen relativ viele Fragen, interessanterweise auch von Eltern, nicht nur von Schülern. Also E-Mails, die hier einkommen zu irgendwelchen Themen. Warum haben wir so viele Regenwürmer im Garten oder solche Sachen, das irgendwie damit zusammenhängt. Das ist sehr spannend. Und dann, das ist der nächste Schritt oder auch das eigentlich die meiste praktische Arbeit, ist dann die Vorbereitung dieser Teebeutelsets. Also wir setzen das ganz praktisch um. Also die Kinder bekommen diese Sets zugeschickt, vergraben die, schicken die dann an uns direkt zurück. Wir nehmen die auf, schauen, dass die getrocknet sind, dass da nichts schimmelt, wie die Qualität von den Beuteln ist, wiegen die aus und bearbeiten dann eben auch die Bodenproben. Also die Kinder schicken immer noch eine Bodenprobe mit aus ihrem Garten oder aus ihrem Bereich, wo sie arbeiten oder wo sie wohnen. Die wir analysieren auf Kohlenstoff, Stickstoffgehalte, pH-Werte, Korngrößen und dann das Ganze eben den aufbereiteten Datensatz nach Prüfung dann eben auch in diese Datenbanken, zum Beispiel des TBIs, einspeisen. Also das ist ganz wichtig, dass eben auch wirklich mit den aufgenommenen Daten von den Kindern was Sinnvolles wissenschaftlich gemacht wird. Das ist eigentlich so auch unser Hauptauftrag, das eben zu gewährleisten.
Das ist sozusagen ein nachhaltiger Ansatz und auch dieser Citizen Science Ansatz, ja, über den wir ja gleich noch ein bisschen genauer sprechen werden.
Genau, ja.
Ja, dann lassen Sie uns doch gleich mal schauen. Der Kurs an die Schaufeln fertig los mit WissenschaftlerInnen den Boden erforschen. Der wird an den Hector Kinderakademien derzeit durchgeführt und ich bin richtig gespannt, was eigentlich die Kursinhalte sind und was die Kinder dort lernen können. Ich habe einen kleinen Überblick darüber, dass es eben ein Kurs ist, der 9 Teile umfasst, der in 9 Sitzungen abgehalten wird. Aber erklären Sie gern, was die Kinder im Rahmen dieses Kurses lernen.
Also wir alle haben ja versuchen seit Jahrzehnten die Aufmerksamkeit für das Medium Boden, für den Boden zu verbessern, zu erhöhen. Es gibt sehr viel Materialien für alle Altersklassen, für alle Zielgruppen und, die in der Regel von Bodenwissenschaftlerinnen und Bodenwissenschaftlern, manchmal zusammen mit Kommunikationswissenschaftlern, erstellt wurden. Und wir müssen aber sehen, dass das, worüber wir hier reden, dieser Kurs, etwas ganz anderes ist. Es ist ein wissenschaftlich begleitet, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der empirischen Bildungsforschung aufbauender, vollständiger Kurs mit Materialien, mit Anleitungen für die Lehrperson, genauso wie das in der Schule ist. Ja? Sie kennen das vielleicht noch von früher. Der Lehrer hatte dann das Buch Mathe, 3. Klasse. Und dann hatte der Lehrer, das durfte dann keiner wissen, es durfte auch nirgendwo rumliegen, auch noch ein Buch, wo dann die Lösungen drin standen für die Aufgaben. Ja? Und ähnlich ist das hier auch. Ja? Sie müssen sich das etwas anders vorstellen, als vielleicht viele das vor Augen haben. Es ist wirklich ein komplettes Kompendium, kompletter Kurs, über 80 Seiten, die Anleitungen dazu, wo jeder Schritt verbunden mit dem Ziel, was erreicht werden soll und so weiter dargestellt ist, erläutert ist und dann die entsprechenden Übungen dazu. Ja? Also nur um das vielleicht nochmal vorzuschicken, bevor wir jetzt über Details zu diesem Kurs reden.
Ja,
man
ja.
muss sich das wirklich vorstellen wie ein Schulfach, wie ein Teil von Physik, zum Beispiel Strömungslehre oder sowas. Ja? So muss man sich das ein bisschen vielleicht vorstellen.
Ich kenne das sogar noch aus der Lehrerperspektive. Ich bin ja ursprünglich Lehrer für Physik und Chemie. Ich kenne also diese Lösungshinweise sehr gut und ich habe ja auszugsweise auch mal einen kleinen Blick in so ein Kursmanual werfen können und habe da eben gesehen. Und was ich hier besonders spannend finde, ist eben die Frage, wenn wir Böden beobachten, wenn wir Messungen durchführen und so, dann können ja auch unerwartete Ergebnisse auftauchen. Dann kann es ja auch passieren, dass da die Antworten der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Richtungen abgleiten und man muss dann versuchen, das vorsichtig ein bisschen einzufangen. Man hat ja im Hinterkopf die ganze Zeit sozusagen einen Vermittlungsauftrag. Man möchte ja im Rahmen dieser Sitzung etwas vermitteln. Und das ist mir schon aufgefallen, dass eben im Rahmen dieser Anleitung ganz unterschiedliche Wege skizziert waren, wie die Kinder reagieren können letztlich auf bestimmte Fragen. Dass eben dann auch gleich die Anleitung war, wenn sie so reagieren, dann lenkt das gerne in diese und jene Richtung. Ja, das ist das, was Sie meinen. Und das ist, glaube ich, gerade so in naturwissenschaftlichen Kontexten ist das sehr, sehr wertvoll. Ja, weil wir arbeiten hier mit Naturkörpern und wir können da ganz unterschiedliche Beobachtungen machen. Aber diese Beobachtungen dann in der Interpretation zielgerichtet zu einem Lerngegenstand zu machen eigentlich, die Zielrichtung nicht aus dem Auge zu verlieren, das ist eine hohe Kunst und das ist mir schon bei diesen Kurshandreichungen aufgefallen.
Was vielleicht noch dazu zu sagen wäre, also die Personen, die diesen Kurs lehren, haben auch eine Qualifizierung durchlaufen. Das heißt, sie haben sich intensivst mit jeder einzelnen Einheit befasst und wie Sie sagen, mit auch der Art, der pädagogischen Art, wie bringe ich was bei? Und nur qualifizierte Personen können und dürfen diesen Kurs auch bei den Hector Kinderakademien anbieten. Da muss man eben auch schauen, hat man genügend Personen, die den Kurs lehren können? Wie ist die Nachfrage, wie ist das Angebot? Und ja, das vielleicht noch als wichtiger Punkt hinzuzufügen, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie umfangreich eigentlich der Aufwand ist, auch diesen Kurs geben zu können. Ja.
Können Sie Zahlen geben, wie viele Kinder da momentan an diesem Kurs teilgenommen haben?
Also vielleicht von unserer Seite aus, was wir hier auf der wissenschaftlichen Seite an Daten vorliegen haben. Es wurden also 4.500 Aktionskits, so nennen wir das, also mit den unterschiedlichen Materialien und so weiter, bereitgestellt. Und von diesen sind 2.338, also knapp 25%, Rückläufer, also bisher genutzt worden von den Kindern, angewandt worden in ihrem privaten häuslichen Kontext und an uns, die Universität, zurückgeschickt worden. Und dann kriegt man mal ein bisschen vielleicht ein Gefühl dafür. Die tatsächliche Anzahl der Schüler am Kurs ist natürlich noch mal höher, weil nicht jeder vielleicht zwingend oder erfolgreich jetzt Teebeutel bearbeitet hat und diese dann an die Universität hier geschickt hat. Also dann hat man so ein bisschen so eine Dimension, wo wir uns bewegen.
Das finde ich ziemlich beeindruckend. 2.338 Schüler und Schülerinnen mindestens, die sozusagen sich an diesem Kurs beteiligt haben. Das beeindruckt mich ehrlich gesagt sehr. Herr Seitz, Sie hatten ja auch gesagt, Sie kriegen parallel immer mal wieder Fragen von Eltern, von sonstigen Angehörigen eben zu Bodenthemen. Das heißt ja eigentlich auch, grundsätzlich kann man sagen, dieser Kurs wird gut angenommen und auch mit viel Interesse angenommen, ja?
Ja, das würde ich so bestätigen. Also wir merken es zum einen an den Rückläufern. Also es gibt auch andere Kurse, von denen wir, also nicht aus dem bodenkundigen Bereich, von denen wir wissen, dass die Rückläufer deutlich geringer sind. Und zum anderen, ich persönlich merke das an diesen E-Mails, die aufkommen, an den Fragen, die teilweise auf die Fragebögen dann noch mit draufgeschrieben werden von den Kindern, dass hier wirklich Interesse besteht. Und also mir persönlich erscheint das als ein sehr, sehr gut angenommener Kurs. Und vielleicht kann da Frau Raffler auch nochmal näher was sagen, aber mir ist auch bekannt jetzt gerade von Frau Lange, dass die Rückmeldungen von den Lehrkräften, die das unterrichten, sehr, sehr positiv sind. Dass das den Kindern auch einfach Spaß macht, dann im Feld was zu vergraben oder praktisch da Boden zu beschreiben.
Frau Raffler, setzen Sie da gerne an. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also ich habe auch nochmal sozusagen ein bisschen in der Historie geschaut. Der Kurs begann ja 2023 im Frühjahr. Da hatten wir nur, sage ich jetzt mal, 2 Hector Kinderakademien, die den Kurs angeboten haben. Und im Frühjahr 2025 sind es schon insgesamt 18 Akademien. Wir haben sozusagen auch von PR-Seite im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch viel Informationsmaterial bereitgestellt, haben auch nochmal alle Akademieleitungen über diesen Kurs und das Citizen Science Projekt informiert. Und ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt, wenn man über etwas informiert, wenn man Gutes tut und darüber dann auch noch spricht, dass man dann Personen motivieren kann, daran teilzunehmen. Und die Zahlen, finde ich, sprechen auch für sich. Die Kinder, mit denen haben wir nicht unbedingt den direkten Kontakt, weil wir alle in dieser Runde nicht die Lehrpersonen von dem Kurs sind. Wir bekommen Feedbacks durch Eltern. Wir haben auch mit Professor Scholten in den letzten Jahren einen Q&A gemacht für die Kinder, die dann nochmal Fragen loswerden konnten zum Kurs und zum Teabag-Index. Und das sind dann so Momente, wo man auch direktes Feedback von den Kindern bekommen kann. Und Herrn Scholten wurden sehr viele Löcher in den Bauch gefragt. Und es war wirklich eine schöne Aktion, die wir hoffentlich auch in den nächsten Jahren fortführen können.
Er macht aber einen gesunden Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass ihm das viel Freude bereitet hat.
Oh ja, der ganze, wenn Sie selbst Lehrererfahrung haben, Sie können sich das vorstellen. Es wird die ganze Welt gefragt in solchen Q&A-Sessions. Das ist einfach fantastisch. Also es geht also weit über rein bodenkundliche Dinge hinaus. Das ist dann vielleicht da angetriggert, aber ganz schnell vom Boden ist man natürlich über Kohlenstoff beim Klima und so weiter und so fort. Also es ist fantastisch, was die Kinder dann fragen und das zu erleben. Und alles kann ich natürlich auch nicht beantworten. Letztes Mal war die Frage dabei, wie viele verschiedene Pflanzenarten es denn auf dem Globus gibt. Da muss ich dann passen. Aber ja, man kommt dann, also man merkt, dass Boden einfach so was sehr Integratives eben auch hat und in alle Bereiche ausstrahlt des Lebens. Und das spürt man dann schon an so einer Stelle, wenn man mit wirklich Kindern, die 7, 8, 9, 10 Jahre sind, dort dann diskutiert. Ja. Also fantastisch. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu tun.
Das finde ich sehr beeindruckend. Also wir haben hier einen Kurs, der nicht nur sehr gut angenommen wird, sondern der sich ja scheinbar auch inhaltlich dadurch auszeichnet, dass er eben Interesse nicht nur auf die Kinder beschränkt, die das durchführen, sondern sogar auch auf die Eltern und die Angehörigen. Das ist ein tolles Plädoyer. Und jetzt will ich aber unbedingt wissen, was können denn die Kinder eigentlich in diesem Kurs lernen? Es ist ein neunteiliger Kurs. So viel weiß ich schon, aber bevor ich hier irgendwas Falsches sage, erklären Sie mich gerne auf. Was sind denn eigentlich die Kursinhalte und was kann man denn in diesen neuen Sitzungen eigentlich alles lernen?
Genau, ich kann vielleicht hier einmal kurz ansetzen. Also es ist nicht nur der Teebeutelindex, das scheint ja manchmal so, weil wir vor allem ja mit den Teebeuteln eben die praktische Arbeit auch verbinden. Es geht aber generell um bodenkundige Themen. Also die Kinder fangen ganz praktisch an. Erste Kurssitzung, den Boden begreifen in zweifacher Bedeutung. Sie bestimmen die Hauptbodenarten. Also sie machen die Bodentextur. Sie fassen den Boden an und sie versuchen herauszufinden, wie viel Sand, wie viel Ton ist denn da drin. So startet der Kurs und also direkt mit den Händen im Boden sozusagen. Dann geht es ein bisschen in die Wissenschaft auch. Was ist denn Experimentieren überhaupt? Also wie versuche ich denn überhaupt ein Experiment durchzuführen, um etwas herauszufinden? Und wie, ich habe eine Hypothese, ich versuche darauf eine Antwort zu finden. Dann geht es weiter mit Citizen Science auch. Das soll den Kindern ein bisschen vor Augen führen, dass sie wirklich aktiv beteiligt sind, dass sie das jetzt nicht nur in Anführungszeichen zum Spaß machen, sondern dass sie da wirklich an Wissenschaft teilnehmen, dass sie eben Daten generieren, die auch wirklich weiterverwertet, die vielleicht auch mal publiziert werden. Und dann kommt eigentlich erst der Teabag-Index, dann geht es mit den Teebeuteln weiter. Also wie zersetzen die sich, was sind Zersetzungsraten, was hat das Klima damit zu tun? Das ist dann die praktische Kurssitzung von 4 und Sitzungsnummer 5. Da wird es dann vergraben. Und dann liegt es ja eine Weile im Boden und in der Zeit geht es dann mit weiteren Dingen wie Bodenlebewesen oder der Boden als Wasserfilter weiter. Dann gibt es noch einen Kursblock zur Bodenerosion. Also da ist auch sehr praktisch oder anschaulich wird da vor Augen geführt mit einem Experiment, wie Boden geschädigt werden können. Wie kann denn was ausgewaschen werden, wenn es stark regnet und der Boden nämlich bedeckt ist. Das sehen die dann auch wirklich in der Flasche, dass es dann trüb ist. Da sind dann Nährstoffe drin, das erklärt man. Also der Boden verliert etwas, um eben so ein bisschen die Wahrnehmung auch auf Bodenschäden zu lenken. Und ganz am Ende dann in der letzten Kurssitzung wird der Teabag-Index dann wirklich bestimmt, indem eben der Beutel wieder die Beutel wieder ausgegraben werden und dann gemeinsam mit den Lehrkräften eben verpackt und getrocknet verpackt und dann eben an die Uni an uns zurückgeschickt werden. Also es ist sehr, sehr vielfältig und deckt wirklich sehr, sehr weiten Bereich der Bodenkunde auch einfach ab. Also es ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen.
Und das ist vor allem ein gutes Startkit, um dann selbst auch mal möglicherweise in die Bodenkunde-Richtung zu gehen. Ja, also wenn ich das sehe, ich habe die große Freude natürlich auch Kartiernachwuchs auszubilden im Gelände im Rahmen von bodenkundlichen Kartierungen. Da spielt natürlich auch die Haptik eine Rolle. Da spielen bestimmte motorische Aspekte eine Rolle und da spielt eben auch eine Rolle, dass man einfach Dinge auch mal beschreiben kann. Ja. Und das lese ich jetzt schon aus diesem Kursinhalten heraus, dass man eben über auch das Experiment, über die Beschreibung, über bestimmte haptische Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kinder ranführt. Und deswegen muss ich sagen, das ist allerhand. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das hatten Sie ja gesagt, eben mit ordentlichem Begleitmaterial für die Lehrkräfte, mit Lehrkräften, die eben speziell ausgebildet sind und mit einer Universität im Hintergrund, die das Ganze wissenschaftlich begleitet und auch in der Lage ist, zusätzlich Fragen zu beantworten und natürlich auch die Daten auswertet, dann ist das, glaube ich, eine runde Sache. Welche Rolle spielt denn aber jetzt Citizen Science in diesem Kontext? Sie hatten es schon gesagt, also natürlich die Kinder, die aggregieren hier Daten, die sammeln die, aber kriegen die auch vermittelt, was Citizen Science eigentlich bedeutet, was das leisten kann und wie werden die da involviert?
Also es gibt natürlich auch eine Kurssitzung zu dem Thema schon direkt, hatte ich gerade gesagt. Da wird eben Citizen Science als an sich erklärt, also was bringt es, wenn Bürger wirklich mitarbeiten können, wie viel mehr Daten können wir denn da überhaupt aufnehmen. Und dann ist es eben auch wirklich rein praktisch so, dass wir mehr Daten aufnehmen. Also wir haben durch diese, gerade für den TBI, wirklich einen guten Zugewinn an Daten. Es sind sehr viele auch verwendbare Datenpunkte mit dabei, eine sehr gute Rücklaufquote. Und deswegen ist es auch rein praktisch für die TBI sicher ein Vorteil oder eine Bereicherung, dass wir das eben so durchführen.
Das heißt, die Kinder werden ja auch, ich habe Auszug aus diesen Kursinhalten mir angeschaut, die werden auch an die Thematik Citizen Science selbst herangeführt. Also was kann ich sozusagen als kleiner Bürger leisten für die Wissenschaft? Wie kann es gelingen, dass ich Daten aggregiere? Welche Vorteile und welche Risiken gibt es tatsächlich auch im Bereich Citizen Science? Also das wird direkt in diesen Kurs integriert.
Genau.
Okay.
Ja, vielleicht dazu nochmal eine Zahl schnell am Rande. Also von den eben genannten 2238 Rückläufern sind tatsächlich nach wissenschaftlicher Prüfung noch 1916 übrig, die dann der wissenschaftlichen Community übergeben werden können. Ja. Und das hängt natürlich mit diesem Kurs auch zusammen. Ja. Also es ist nicht so, dass einfach nur irgendwelchen Kindern, irgendwelchen Citizen, wenn sie so wollen, irgendwelche Teebeutel in die Hand gedrückt werden, sondern dadurch, dass das Ganze entsprechend vorbereitet, erklärt, erläutert wird, dadurch, dass die Neugier geweckt wird und die Motivation da ist, haben wir auch eine sehr, sehr hohe Qualität des Ganzen. Ja. Und dann kann man sagen, funktioniert Citizen Science auch wirklich, wenn nämlich dort tatsächlich von den Beteiligten zunächst einmal Laien, die dann geschult werden, tatsächlich hochwertige Daten erzeugt werden. Also das ist eine sehr, sehr, sehr ganz tolle Sache. Ja. Zumal es auch ganz viele Seiteneffekte hat. Ja, das Verständnis für die Sache, das Interesse an der Sache, die Kommunikation mit anderen zu solchen Themen und so weiter und so fort. Das ist ja noch ein ganz großer Blumenstrauß von Dingen, die damit am Rande noch zu tun haben. Ja. Und das ist vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal, das ist ja von der Frau Lange, ist dieser Kurs ja wissenschaftlich untersucht worden, ja, soziologisch. Das heißt, mit allen Regeln der Kunst der Soziologie, was die statistische Auswertung angeht, was das Testen vorher und nachher angeht, um wirklich zu prüfen, also nicht nur den Eindruck, den wir jetzt haben, wo wir sagen, ach, das ist toll gelaufen oder so, ja, sondern um es wirklich wissenschaftlich zu prüfen. Und Frau Lange konnte nachweisen, dass tatsächlich dadurch die Motivation, sich auch künftig mit naturwissenschaftlichen Inhalten zu befassen, der Kinder zugenommen hat signifikant, die Intention, einen naturwissenschaftlichen Beruf zu ergreifen, gestärkt wurde und das war jetzt für uns auch wichtig, natürlich frühzeitig das Interesse und Verständnis für bodenkundliche Themen verbessert wurde. Und das war mir auch als Wissenschaftler besonders wichtig, dass es nicht nur unser persönlicher Eindruck ist und der dann ja sehr schnell auch stark verzerrt ist, was die Tatsachen angeht, dass wir eben auf diesem Wege auch die wissenschaftliche Untermauerung des Ganzen haben. Ja.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir brauchen wissenschaftlichen Nachwuchs, vor allem in der Bodenkunde. Das ist bitter nötig und umso besser, wenn eben Kinder schon im Grundschulalter an diese Thematik herangeführt werden. Und was wir jetzt auch besonders Freude bereitet, ist eben die Citizen Science Thematik. Wir haben es ja in der heutigen Zeit auch zunehmend mit Tendenzen von Wissenschaftsfeindlichkeit beispielsweise in unserer Gesellschaft zu tun. Und da ist es ja förderlich, und das kann Citizen Science definitiv leisten, wenn Bürgerinnen und Bürger hier im Grundschulalter schon rechtzeitig merken, wie eigentlich so eine Datenaggregierung passiert, welche Fehler dabei auch auftauchen können. Wenn sie dadurch einen Zugang dazu bekommen, wissenschaftliche Ergebnisse eben auch zu interpretieren und zu bewerten. Ja, das ist ja auch nochmal was, das möchte ich jetzt aus Eigeninteresse hier anbringen. Aber das ist ganz großartig, dass Kinder hier auch schon im Grundschulalter an diese Thematik Citizen Science herangeführt werden.
Genau, und ich kann vielleicht noch ergänzen dazu eine kleine Geschichte. Also wir waren ja mehrfach auch im Austausch mit den Schülern über so Online-Formate, wo man dann eben auch Fragen gestellt bekommt. wurde gerade schon erwähnt. Und was ich mehrfach als Frage bekommen habe, ist, jetzt haben wir das ja gemacht und das war ja cool. Gibt es denn noch mehr so Sachen? Also kann ich denn noch mehr, was gibt es denn noch für Citizen Science Projekte? Kann man denn da noch mehr vergraben? Das war so eine Frage, die mehrfach kam bei mir. Und also ich glaube schon, dass das bei einigen schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also
Das freut mich außerordentlich. Ist ja wirklich so, ne? Also diese Tendenzen haben wir in der Gesellschaft und deswegen sagt man ja auch immer, dass Citizen Science sowas leisten kann.
Ergänze noch mal eine Sache, die mir auch noch ein bisschen wichtig ist. Einmal gibt's ja den Kurs mit diesen neuen Teilen und dann gibt es aber eben den Teil, wo die Kinder selbstständig diese Teebeutel vergraben. Die bekommen sie ja zugeschickt. Hm. Dann werden sie vergraben. Es wird eine Aufnahme gemacht. Also sie schreiben, wo sie es vergraben haben. Sie beschreiben den Standort und so weiter und so fort. Und dann folgt der letzte Schritt irgendwann nach einer gewissen Inkubationszeit, also in diesem Fall nach 3 Monaten, wird der Beutel dann zurückgeschickt. Ja. Und damit einher geht ja auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Ja. Also die Kinder müssen ja entscheiden, so an dieser Stelle vergrabe ich es jetzt und nicht an der Stelle. Ja. Und es geht auch eine gewisse Entscheidungskompetenz damit her. Sie müssen diese Entscheidung irgendwann fällen, wo im Garten oder ob es doch lieber besser auf dem Nachbargrundstück ist oder ob man vielleicht in den Wald geht, weil es einem da so schön gefällt oder so. Das muss auch damit getan werden, ja. Und natürlich ein bisschen Entdeckergeist. Aber ich glaube, es sind solche sozialen Fähigkeiten, die mit Citizen Science transportiert werden können, die, wie ich meine, für unsere heutige Gesellschaft auch hilfreich sein können, ja. Und dass also man das auch in einer gewissen ganzheitlichen Betrachtung versteht, ja. Natürlich freuen wir uns, dass es um Boden geht, aber es geht auch um mehr.
Ich finde, wir haben hier einen tollen Input gehabt, jetzt einmal zu den Hector-Kinderakademien als Förderprogramm an sich, als eben auch zu dieser großartigen Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen, in deren Rahmen ja eben dieser Kurs an die Schaufeln fertig los mit Wissenschaftlerinnen den Boden erforschen entstanden ist. Was ich gelernt habe, ist eben einmal, dass es natürlich möglich ist, Kinder auch schon im Grundschulalter an den Boden heranzuführen, einen Kurs aufzusetzen, der das leisten kann, aber nicht nur den Kurs um des Kurses willen aufzusetzen, sondern diesen Kurs auch wissenschaftlich fundiert zu begleiten. Das sind einmal die Fachwissenschaftler, die im Hintergrund arbeiten und in der Lage sind, Fachfragen zu beantworten. Das ist aber auch die soziologische Perspektive, die nebenbei arbeitet und diesen Kurs auch lerntheoretisch begleitet, misst und erforscht, welche Leistungen dieser Kurs vollbringt, welche Erfolge er erzielen kann und die auch dazu führt, dass dieser Kurs inhaltlich immer weiter angepasst wird. Ich habe gelernt, dass es eine enorm beeindruckende Zahl an Rückläufern gibt. Gerade für den Teebeutelversuch ist das für mich wirklich ein Lerneffekt, dass da nicht nur ein großes Interesse ist, sondern dass vor allem für Kinder auch eine sehr hohe Anzahl, ein sehr hoher Anteil an Ergebnissen auch für die Wissenschaft verwertbar ist und dass es möglich ist, eben auch Kinder schon in einem Citizen Science Ansatz an der Erstellung von wissenschaftlichen Daten mitwirken zu lassen und somit möglicherweise auch präventiv Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsleugnung entgegenzuwirken. Das ist das, was ich mitnehme aus diesem Interview. Ich bin sehr, sehr beeindruckt und ich habe aber auch den Verdacht, dass wir uns in dieser Konstellation oder in vergleichbaren Konstellationen hier nicht das letzte Mal gesprochen haben. Und ich werde natürlich auch das Angebot der Hector Kinderakademien und selbstverständlich auch diese Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen weiter verfolgen, mit Interesse verfolgen. Und ich danke Ihnen, Frau Raffler, Herr Scholten und Herr Seitz, dass Sie hier im Soilcast einmal Rede und Antwort gestanden haben und dieses tolle Programm vorgestellt haben. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Auch Ihnen herzlichen Dank und frohe Weihnachten.
Ja, herzlichen Dank. Frohe Weihnachten. Danke.
Ja.
Und auch ich wünsche euch im Namen des gesamten Soilcast-Teams ein frohes Weihnachtsfest 2025. Gehabt euch wohl, erholt euch gut und kommt gut ins neue Jahr 2026 hinein. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Das war Soilcast Folge 175 vom 24. Dezember 2025 und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.